Fondsgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zum Podcast Fondsgedanken. Policy and Politics. Bessere Renditen für das Portfolio? Wie soll man sich als Investor mit Blick auf politische Entwicklungen und die von Ihnen berührten eigenen Interessen verhalten? Distanziert, engagiert oder involviert? Wie viel Nähe tut der Anlageentscheidung gut? Was ist Information, was Kommunikation, was Intervention? Wir sprechen heute mit Saskia Bernhardt, Head of Wholesale Germany in Austria, Business Development bei RBC Blue Bay Asset Management. Hallo liebe Saskia, schön, dass du uns zugeschaltet bist.
Hallo Björn, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auf unser heutiges Gespräch.
Ja, wenn ich Saskia Bernhardt höre, dann denke ich immer an Lupus Alpha. Aber das ist ja gar nicht mehr Lupus Alpha. Das war vor einiger Zeit. Jetzt hast du dir eine neue Wirkungsstätte gesucht mit RBC Blue Bay Asset Management. Und das ist, glaube ich, die Gelegenheit, dass wir uns mal ein bisschen drüber unterhalten, wer denn dieses Haus ist, wo das herkommt. Wir können so viel auf jeden Fall schon mal vorweg sagen. Verwechseln Sie es bitte nicht mit Blue Box. Denn auch das gab es ja auf dem Fondskongress einen Stand, wo Blue Box dran stand, wo es sich um einen Asset Manager eines Schweizer Family Offices handelt. Aber wir wollen jetzt über RBC Blue Bay sprechen. Und deshalb vielleicht mal von dir, was verbirgt sich hinter diesem Asset Manager, der für die meisten deutschen Marktteilnehmer jetzt nicht so ganz geläufig sein dürfte, obwohl es ein großes Haus ist.
Ja, RBC Blue Bay, da denkt man vielleicht im ersten Moment so ein bisschen an eine Kreuzfahrtgesellschaft oder ein Hotel irgendwo in der Karibik, hatte mal ein Kollege von mir gesagt. Das sind wir nicht. Wir sind der Vermögensverwaltungsarm von der Royal Bank of Canada außerhalb von Nordamerika. Royal Bank of Canada wird den meisten ein Begriff sein. Gemäß unserer Marktkapitalisierung sind wir eine der größten Banken weltweit. Und wie es der Name RBC Blue Bay schon nahelegt, ist es ein Merger aus zwei Gesellschaften. Als 100-prozentige Tochter von der Royal Bank of Canada wurde RBC Global Asset Management schon 1996 in London gegründet. Das ist jetzt vielleicht für viele gar nicht so naheliegend. RBC Global Asset Management hat sich in der Vergangenheit und tut es auch immer noch sehr stark auf das Thema Aktien fokussiert. Und Blue Bay ist ein Hedgefonds, der Anfang der 2000er ebenfalls in London gegründet wurde. Wir waren eine der ersten Gesellschaften, die sich insbesondere auf das Thema Anleihen fokussiert hat, also einer der ersten Credit-Investoren in Europa. Und ja, wir haben angefangen mit Hedgefonds-Strategien, also mit Long-Short-Ansätzen. Und nach einer Weile ist man dann dazu übergegangen, aufgrund des verstärkten Kundeninteresses eben auch Long-Only-Strategien anzubieten. Unser CEO vergleicht es immer so ein bisschen mit Porsche. Wenn man heutzutage auf die Straße schaut, dann sieht man mehr Familienkutschen von Porsche, also ein Macan, ein Cayenne. Aber warum ist Porsche nach wie vor für viele von uns so erstrebenswert oder warum träumen viele davon, einen Porsche zu fahren? Das ist natürlich wegen 911er. Und so ist es ein bisschen auch bei Blue Bay, dass wir das Thema Hedgefonds immer noch in unserer DNA haben und deshalb halt auch gerade für Investoren wie Family Offices sehr interessant sind, weil sie uns eine gewisse Expertise in dem Bereich nachhalten, aber das Hauptinvestmentvolumen kommt mittlerweile durch unsere Benchmark Relative, also durch die Long-Only-Strategien. Und ich habe es gerade eben gesagt, Hedgefonds steckt immer noch in unserer DNA. Ich sage immer den Kunden, Hedgefonds, gerade in Deutschland, hat es immer so einen negativen Touch. Wenn man das mal runterbricht, was bedeutet eigentlich Hedgefonds? Dann kommt es ja erstmal davon, Risiken abzusichern, also Kapital der Investoren zu schützen und eben auch ganz klar das Ziel, Alpha für die Investoren zu generieren. Und wenn ich jetzt gerade mal unsere Investment-Grade-Palette anschaue, ich habe gerade eben die Long-Only-Strategien angesprochen, die Benchmark-Relative-Strategien. Da haben wir beispielsweise das Ziel, über einen Marktzyklus regelmäßig Benchmark plus 150 Basispunkte zu generieren. Das ist ein sehr hochgestecktes Ziel, aber wir sind ein aktiver Manager und wir haben das tatsächlich auch in unseren Strategien in den meisten Jahren erzielen können.
Also RBC, Royal Bank of Canada, das ist ja schon ein Commitment ans Commonwealth, ein Traditionshaus, eine Traditionsbank, die da ist und die sich dann mit einem Hedgefund-Manager quasi gepaart hat. Das haben wir schon mal geklärt.
Vielleicht noch ja? zwei Sätze dazu. Also der Merger hat tatsächlich schon 2010 stattgefunden zwischen RBC und BlueBay, also schon vor ja mittlerweile 15 Jahren. Ursprünglich war die Idee, dass man gesagt hat, BlueBay soll autonom bleiben, also so quasi innerhalb dieses Großkonzerns, das Schnellboot, das ja eigenständig agiert. 2020 hat man dann die strategische Entscheidung getroffen, das Unternehmen doch in die große Gruppe zu integrieren. Und seit 2023, also jetzt seit 2 Jahren, ist dieser Prozess auch formell abgeschlossen und jetzt treten wir eben auch außerhalb von Nordamerika als RBC BlueBay Asset Management auf.
Bekannte Köpfe des Hauses, schon bevor Saskia Bernhard da hingegangen ist, war für mich Mark Dowding, der Chief Investment Officer auf der Anleihenseite des Hauses. Der hat ja gerade auch einmal mehr ein interessantes Statement gegeben, das hatte ich die Tage gesehen. Er hat gesagt, wenn uns die vergangene Woche etwas gelehrt hat, dann das. Manchmal sind es die unbekannten Ereignisse, die den größten Einfluss auf die Märkte haben. Es scheint so, als hätten bis vor ein paar Wochen nur wenige Anleger von DeepSeek gehört. Und das zeigt, wie neue Katalysatoren auftauchen und die Märkte auf globaler Ebene beeinflussen können. Also Dowding, den kennt vielleicht auch der ein oder andere über die Goldmedaillen von Eckhard Sauren. Gibt es andere Personen, mit denen ihr hier aus dem Management schon im Markt präsent gewesen seid, die der ein oder andere vielleicht kennen könnte?
Für diejenigen der Zuschauer oder Zuhörer vielmehr, die jetzt vor 2 Wochen beispielsweise beim Vorkongress in Mannheim waren, die haben möglicherweise Timothy Ash dort gesehen. Er hat zusammen mit Frau Dr. Claudia Major, die ja Expertin ist für Sicherheitsfragen, transatlantische Beziehungen, diskutiert. Und Timothy Ash ist eine sehr spannende Persönlichkeit bei uns. Er ist kein typischer Portfolio-Manager, sondern er ist wirklich Stratege. Er ist Experte für das Thema Emerging Europe. Er hat in den 90ern auch selbst in der Ukraine gelebt und arbeitet nicht nur bei BlueBay, sondern auch in einem Think Tank. Er ist Experte für das Thema Russland, Ukraine, auch in der Türkei hat er extrem gute Beziehungen und ja, er hilft eben quasi unserem Emerging Market Team oder dem gesamten Investment Team bessere Entscheidungen zu treffen, indem er einfach einen sehr tiefen Einblick in die verschiedenen Regierungen, in die verschiedenen Unternehmen herstellen kann. Und dadurch ja, gelingt es uns vielfach einfach bessere Entscheidungen zu treffen.
Ja, das wird ja auch das Thema dieses Podcasts im Schwerpunkt sein. Nichtsdestotrotz mal die Frage Fokussierung auf aktives Management. Das hört man ja durch in jeder Pore. Trotzdem beginnt ja die Investmentwelt zunehmend mehr passiv zu ticken, zumindest mal mit Blick auf die Flows. Wie kommentiert ihr das und was heißt das für eure Produktpaletten in der Zukunft, dass da plötzlich von aktiv gemanagten ETFs und allem anderen die Rede ist?
Also unser Steckenpferd ist ganz klar das aktive Management. Ich darf jetzt gar nicht sagen, wäre wahrscheinlich nicht compliance-konform, wie Mike Dowding die passiven Investoren nennt. Also wir denken, dass ja gerade politische Entscheidungsprozesse nicht durch quantitative Modelle oder Algorithmen in jeder Nuance erfasst werden können. Und dass es dafür zum einen tiefen Einblick und zum anderen eben auch diese jahrelange Erfahrung, die ein Mike Dowding hat, braucht, um bessere Entscheidungen und am Ende des Tages eine bessere Performance für die Kunden zu generieren.
Ein bekannter deutscher Vermögensverwalter hat auf dem Fondskongress ja von den passiven ETFs als dem Fast Food der Fondsindustrie gesprochen. Also da sind ja schon Vergleiche angestellt worden. Aber wir halten mal fest, bei BlueBay heißt es, wenn schon aktives Management, dann richtig. So würde ich es mal zusammenfassen. Und als wir uns im Vorfeld darüber unterhalten haben, was kann und soll hier Thema im Podcast sein, hast du direkt gesagt, das ist das Thema Policy und Politics. Und das lässt mich dann natürlich da mal nachfragen, was denn damit im wörtlichen Sinne und im übertragenen Sinne gemeint ist.
Also im wörtlichen Sinne zu Deutsch heißt es eigentlich Politik und politische Maßnahmen. Für uns ist es wirklich ein Teil des Anlageprozesses. Wenn man fragt, was unterscheidet RBC Bluebell von anderen aktiven Managern, dann ist es wahrscheinlich der Punkt, dass wir es als Wettbewerbsstärke sehen, dass unsere Spezialisten, unsere Investment-Kollegen in einem ständigen Austausch mit politischen Entscheidungsträgern sind, mit Thinktanks, habe ich vorhin schon angesprochen, mit Interessensgruppen und dadurch eben eine bessere Entscheidung treffen können. Ich habe vor kurzem mal einen Kollegen gefragt, warum er denkt, dass wir da besser sind als andere, wo er zu mir ganz klar gesagt hat, wir fahren nach Brüssel, wir sprechen mit einer Frau von der Leyen, wir sprechen mit einer Frau Meloni. Ich bin morgen beispielsweise mit einem unserer Portfolio-Manager, der für das Thema Financials verantwortlich ist, in Frankfurt. Er wird am Freitag bei der EZB-Sitzung dabei sein. Und ja, das Konzept Policy and Politics ist wirklich für uns als Renditetreiber ein ganz zentraler Baustein in unserem Anlageprozess. Grundsätzlich sagen wir, dass politische Entscheidungen für Volatilität an Märkten sorgt. Wenn wir jetzt nur an Donald Trump denken, dann ist es, glaube ich, jedem von uns klar. Und Volatilität braucht es unserer Ansicht nach einfach, um Alpha zu generieren. Also wenn ich beispielsweise an Bert Flossbach denke, dann sagt er auch, keine Cola ohne Vola. So sehen wir das eigentlich auch. Und insofern, ja, brauchen wir diese Volatilität, um tatsächlich Performance generieren zu können. Und wie sieht denn dieses Konzept von Policy and Politics konkret aus oder wie setzen wir es in unserem täglichen Doing um? Ich habe schon gesagt, unsere Investment-Teams sprechen regelmäßig mit politischen Entscheidungsträgern, mit Interessengruppen, mit Thinktanks. Sie wissen, wann man die richtigen Fragen stellt oder wo man die richtigen Fragen stellen muss. Und am Ende des Tages geht es eigentlich um einen Wissens- oder Informationsaustausch, um die Entscheidung zu verstehen und auch ein Stück weit zu antizipieren, welchen Einfluss diese Entscheidung schlussendlich auf die Märkte haben.
Da bin ich bei dir und das würde wahrscheinlich manch anderes Haus auch unterschreiben, je nachdem, wie wir es ausgestalten. Das heißt, ist es nur die Informationsbeschaffung, möglichst nahe die Originalquelle quasi zu hören, aus der die Thesen sprudeln, oder hat es auch etwas mit Einflussnahme zu tun? Ein Gedanke, der natürlich nahe liegt, wenn wir hören, Bluebell Hedgefonds Hintergrund, ist ja häufig der Wunsch auch da, auf diejenigen, bei denen man investiert, Einfluss zu nehmen und für sie gute Rahmenbedingungen zu schaffen, damit sie sich besonders gut entwickeln können. Das heißt, geht es sogar so weit?
Du sprichst das Thema Activist Investor an.
Ja.
Das ist natürlich auf der Rentenseite, wo Bluebell jetzt ausschließlich aktiv ist, nur ein Stück weit möglich. Bei einem Activist-Investor geht es ja darum, wenn man den Begriff mal definiert, dass eine Person oder eine Personengruppe versucht, durch eine Minderheitsbeteiligung aktiv auf ein Unternehmen einzuwirken und schlussendlich den Unternehmenswert nach oben zu treiben. Sei es jetzt beispielsweise, dass sie darauf hinwirken, dass bestimmte defizitäre Unternehmensbereiche abgespaltet werden. Das ist als Renteninvestor ein Stück weit schwieriger, weil wir ja kein Stimmrecht auch in dem Sinne haben. Tatsächlich ist es aber schon so, dass wir beispielsweise auf der Private Debt Seite versuchen, schon auch ein Stück weit auf die Unternehmen einzuwirken, auf das Management einzuwirken, um natürlich dann den bestmöglichen Ertrag für unseren Investor rauszuholen. Ich glaube, am Ende des Tages geht es wirklich darum, die Prozesse zu verstehen, um daraus die richtigen Schlüsse dann zu ziehen für seine Anlageentscheidung.
Das liegt nahe. Zwei Begriffe, die in dem Zusammenhang auch immer wieder fallen oder zumindest angrenzen, ist ja das klassische Engagement beziehungsweise sogar das Stewardship. Zwei Begriffe, die dann vor allen Dingen mit Blick auf Nachhaltigkeit auch verbunden sind. Inwieweit berücksichtigen My Policy und Politics diese nachhaltigen Interessen? Gibt es da eine Schnittmenge dazu?
Information, Drescher und Sie. Fondscout. Sehen Sie Fonds mit anderen Augen. Seit 2,5 Jahrzehnten ist der Fondscout Deutschlands ältester Informationsdienst für Fonds. Unabhängig in Recherche und Analyse, pointiert in der Beschreibung und Kommentierung von Ereignissen, Entwicklungen und Produkten. Schon 1997, als erster deutscher Börsenbrief für Fonds aufgelegt, ist der Fondscout inzwischen mit der Zeit gegangen und erscheint seit 2020 als Sammlung unregelmäßiger Blogbeiträge ihrer Verfasser Dirk Arning und Björn Drescher. Machen Sie doch einfach Gebrauch von diesem Angebot, zwei erfahrenen Fondsanalysten über die Schulter zu blicken, sie auf ihren Streifzügen durch die Fondsbranche zu begleiten und sich eine Meinung einzuholen. Sie finden den Fondscout unter www.drescher-zie.de. Viel Spaß beim Lesen.
Naja, also wenn wir uns anschauen, Engagement, ich habe es eben schon angesprochen, da denkt man eher an den aktiven, an den Aktieninvestor traditionellerweise. Ein Aktieninvestor hat einen Anteil an einem Unternehmen und kann dadurch eben sein Stimmrecht auch nutzen, einen Einfluss geltend machen. Beim Renteninvestor ist das natürlich nicht möglich. Andererseits gibt es aber ja durch die zunehmende Wichtigkeit von ESG andere Wirkmechanismen, sage ich jetzt mal. Als großes Haus, als großer Investor wie RBC Blue Bay auf Unternehmen oder auch Staaten Einfluss zu nehmen und Prozesse positiv im Sinne von ESG zu beeinflussen. Also die Größe ist in dem Zusammenhang entscheidend und am Ende des Tages geht es ja auch darum, dass Unternehmen, die Schuldtitel begeben, einen regelmäßigen oder wiederholten Zugang zum Kapitalmarkt benötigen, um fällig werdende Anleihen zu refinanzieren. Und dabei möchten die Unternehmen natürlich die Kreditkosten möglichst gering halten. Das heißt, wenn es bestimmte ESG-Kontroversen gibt, kann eben ein Engagement auch dazu führen, dass wir sagen, wir investieren in bestimmten Bereichen nicht, um einen negativen View auf ein Unternehmen oder einen Staat auszudrücken. In der Regel geht es uns aber schon darum, in den Dialog mit dem Gegenüber zu treten, um eben dann Prozesse positiv zu beeinflussen.
Was auffällt, ist, dass es ja Asset Manager gibt, die sich ganz bewusst auf ihren, ich sag mal, Quant-Ansatz, auf das reine Zahlenmaterial zurückziehen und sagen, wir wollen diesen ganzen Zusammenhängen, den politischen, den gesellschaftlichen, da wollen wir gar nicht drin sein, wir wollen die nackten Zahlen sprechen lassen. Und die sagen, wir hätten gegebenenfalls, wenn wir da in diesen Kommunikationsprozessen mit drin wären, zu nah dran sind, dann würden wir gegebenenfalls Risiken vielleicht auch falsch einschätzen. Deshalb bleiben wir lieber auf sachlicher, neutraler Distanz. Wo kommt bei euch der Punkt her, dass ihr sagt, dass daraus bessere Renditen entstehen, es zu tun? Ist das einfach ein Blick auf den eigenen Track Record? Oder, und da wird es jetzt natürlich interessant, anhand von Beispielen mal zu hören, wo ihr das macht und wo ihr sagt, die Tatsache, dass wir das gemacht haben, hat sich für uns ausgezahlt.
Naja, ich kann dir tatsächlich ein paar sehr konkrete Beispiele nennen, wo wir in der Vergangenheit es geschafft haben, indem wir eben politische Entscheidungen besser eingeschätzt haben, als es der Markt tut, einfach eine höhere Rendite für unsere Investoren erzielt haben. Also ein Beispiel ist die europäische Schuldenkrise und der drohende Grexit. Als 2009 die Staatsschuldenkrise in Europa begann, haben wir die Entwicklung der Ereignisse sehr nah verfolgt und haben in 2011 und 2012 sowohl von Short- als auch von Long-Positionen profitiert. Und als 2015 beispielsweise sehr intensiv über einen möglichen Austritt von Griechenland aus der Eurozone diskutiert wurde, haben wir uns mit den Parteien vor Ort auseinandergesetzt, sind in den Dialog gegangen, haben kritische Fragen gestellt, auch dem Europäischen Parlament in Brüssel. Und anders als der Markt haben wir ja sehr viel mehr Wert in griechischen Anleihen gesehen und haben uns entsprechend positioniert. Ein weiteres Beispiel ist der Brexit. 2016 waren bei 168 Umfragen nur etwa ein Drittel davon überzeugt, dass das Vereinigte Königreich tatsächlich für einen Austritt aus der Europäischen Union wäre. Das haben wir nach Gesprächen mit Beratern der Brexit-Kampagne anders eingeschätzt und wir sind davon ausgegangen, dass ein Brexit-Votum sehr wahrscheinlich ist. Das heißt, wir sind short auf das Pfund gegangen und nach der Bekanntgabe der Entscheidung sind wir eben dann long in Duration in der Eurozone gewesen und haben eben auch da wieder sehr schöne Renditen generieren können für unsere Kunden. Ein etwas aktuelleres Beispiel ist Mexiko oder konkreter gesagt das quasi staatliche Ölunternehmen Pemex. Wir stehen, ja, wie ich vorhin schon gesagt habe, mit der Politik in einem ständigen Austausch. Das heißt, wir tauschen uns eigentlich ständig auch mit dem Finanzministerium in Mexiko aus, mit den Zentralbanken und haben eben auch da die Geldpolitik und die Steuerpolitik in den letzten Jahren sehr intensiv diskutiert. Und bei einem Treffen Ende 2024 mit dem scheidenden Finanzministerium in Mexiko und mit der ja heute Gewinnerin der Wahl, der Claudia Sheinbaum und dem Management von Pemex, haben wir eben zum einen unsere ja, Sorgen bezüglich dem Unternehmen platziert, aber eben auch konkrete Vorschläge gemacht, die aufgenommen wurden. Und wir haben eben in unserem Portfolio entsprechend uns auch platziert oder ja, positioniert. Und das sind nur drei Beispiele, wie wir tatsächlich durch ja, die Kontakte, die wir haben in der Politik für unsere Kunden auch am Ende des Tages ja, eine bessere Performance generieren konnten. Wenn wir jetzt da die Parallele ziehen zum Thema Engagement, dann vielleicht auch ein ganz konkretes Beispiel aus dem aktuellen Umfeld. Engagement in Bezug auf den Russland-Ukraine-Konflikt. Da gab es bei uns beispielsweise ein Positionspapier, was wir zusammen mit der UK-Regierung oder für die UK-Regierung geschrieben haben, wo es um den Wiederaufbau der Ukraine ging und die potenzielle Rolle im Privatsektor. Oder wir haben beispielsweise als Co-Sponsor und als Teilnehmer die Wiederaufbaukonferenz für die Ukraine in Warschau organisiert, wo 60 Teilnehmer aus der Ukraine, aber eben auch aus anderen westlichen Ländern dabei waren. Also das sind einige Beispiele, wie RBC Blue Bay als Unternehmen sich zum einen engagiert, engaged mit Unternehmen und mit anderen Marktteilnehmern, aber eben auch durch den direkten Kontakt zur Politik versucht, bessere Investmententscheidungen für die Investoren zu treffen.
Ja, das klingt nach einem aktiven Management at its best. Es scheint auch anhand des Track Records erkennbar zu sein, dass man damit für die Portfolios Gutes tun kann mit Policy und Politics. Es klingt aber auch nach einem Research-Paradies. Habt ihr denn diese ganzen Gespräche und Erkenntnisse, zumindest das, was man veröffentlichen möchte, dass man das im Rahmen seines eigenen Research mitverfolgen kann? Gibt es da Newsletter oder andere Sachen, die man bei euch beziehen kann?
Ja, auf jeden Fall. Also der ein oder andere von den Zuhörern bekommt vielleicht schon den Newsletter, den wöchentlichen Newsletter von unserem CIO Mike Dowding. Ansonsten melden Sie sich da gern an, melden Sie sich direkt bei uns, dass wir Sie auf den Verteiler setzen. Das ein oder andere Family Office hat mir schon als Feedback gegeben, alle anderen Research Paper, die Sie sonst bekommen, können Sie eigentlich löschen, weil da steht auf einer Seite alles drin, was Sie für die nächste Woche wissen müssen. Insofern lege ich Ihnen den Mike Dowding Newsletter sehr stark ans Herz.
Das eine oder andere Haus hat das jetzt gar nicht gerne gehört. Von denen habe ich manchmal ähnliche Zusammenfassungen bekommen. Deshalb, das darf einen dann nicht wundern. Aber das kommt mit auf die Leseliste. Da sind wir am Ende unseres Podcasts. Danke für deine Ausführung, Saskia. Aber am Ende des Podcasts wollen wir natürlich immer wissen, was es ohnehin auch an Literaturempfehlungen vom Gesprächspartner gibt. Euer Newsletter, eine Seite einmal die Woche, haben wir jetzt schon. Aber was liest du denn sonst im Augenblick, wo du sagst, das könnte für alle erhellend oder unterhaltsam sein?
Ja, also natürlich beschäftige ich mich sehr viel mit der Wirtschaft, aber wenn es auch mal etwas mehr Belletristik sein soll, mehr Unterhaltung, dann lege ich jedem 25 letzte Sommer von Stefan Schäfer ans Herz. Da geht es ein bisschen um den Sinn des Lebens und ich glaube, in unserem täglichen Doing können wir davon alle ein bisschen was gebrauchen.
Das nehmen wir mit auf unseren Nachttisch und ich danke dir für das Gespräch. Meine Damen und Herren, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Freue mich immer, wenn der Kanal abonniert wird, so Sie die Vorgedanken noch nicht abonniert haben, wenn Sie die weiterempfehlen, wo Sie die Gelegenheit haben und sie bewerten, und verabschiede mich hier aus dem ABC Tower in Köln, wie gewohnt, mit einem kölschen Chill.
Vorgedanken. Der Podcast zum Thema Investmentfonds.